Wir müssen sanieren, und zwar ganz dringend und ganz schnell. Und gleichzeitig darf aber niemand dafür die Wohnung verlieren oder mehr Miete bezahlen müssen. Und ich glaube, das können wir auch schaffen, wenn wir sagen, wir legen nur das auf die Miete um, was andererseits an Heizkosten eingespart wird.
Liebe Leute, eine neue Folge des DWE-Podcasts von Menschen und Mieten ist hier. Diesmal sprechen wir darüber, was Vergesellschaftung mit dem Klima zu tun hat. Wir sprechen über den Einfluss des Wohnungssektors auf die Treibhausgasemissionen, die Rolle der Sanierung in der Berliner Wohnungspolitik und die mittlerweile alte Frage, ob man sozial und klimafreundlich sein kann. Ich spreche mit Lukas und Fierdes von der Klimataskforce unserer Kampagne. Viel Spaß beim Zuhören. Okay, liebe Leute, wir werden einfach mal anfangen, uns kurz vorzustellen. Also ich werde euch beiden mal gut angucken und dann könnte ich mal fragen, wer seid ihr und warum seid ihr bei DWE aktiv?
Soll ich anfangen? Kann ich gerne machen. Ja, hi, ich bin Lukas, vielen Dank für die Einladung. Ich bin bei DWE, seit wir gesammelt haben für den Volksentscheid. Das war so vor 2 Jahren ungefähr, bisschen mehr vielleicht. Und war damals hier in der Postleitzahl, in der ich wohne, aktiv. Einfach habe auf der Straße gesammelt und auf dem Markt gesammelt und immer gefragt, wollt ihr nicht unterschreiben, unterstützt den Volksentscheid und so weiter. Ja, und dann haben wir den ja völlig überraschenderweise sehr gut gewonnen und haben eine Mehrheit erzielt und waren danach tatsächlich hier in Kreuzberg in so einer Phase, wo wir gesagt haben, was machen wir eigentlich jetzt? Jetzt haben wir gewonnen, jetzt soll es auch umgesetzt werden und womit beschäftigen wir uns jetzt weiter? Ja, und dann war es tatsächlich, würde ich sagen, im Rückblick so, dass ich damals 2021 in dem Sommer vor 2 Jahren, glaube ich, persönlich auch zum ersten Mal verstanden habe, dass der Klimawandel jetzt ist. Ich weiß, es klingt ein bisschen spät und ein bisschen naiv, aber irgendwie war das der Sommer, in dem ich zum ersten Mal so Waldbrände erlebt habe und gesehen habe, wie sich die Trockenheit ausbreitet und für mich persönlich einfach gefühlt habe, jetzt ist es ein Problem, was jetzt ist und nichts, was irgendwie abstrakt in der Zukunft irgendwann mal passiert. Und das hat irgendwie mich sehr beschäftigt und naja, und dann habe ich das irgendwie zusammengedacht und habe gedacht, eigentlich ist das was, was wir auch hier in unserem Kampf gegen höhere Mieten und für die Vergesellschaftung der Wohnung, was wir irgendwie mal mitdenken müssten. Und dann habe ich so ein bisschen rumgefragt in der Kampagne, Wer macht denn da eigentlich schon was? Gibt es denn da eigentlich schon irgendwas? Du gab es nicht so richtig, muss man peinlicherweise sagen. Es gab aber eine AG bei Right to the City und die hatten sich schon ein paar Mal getroffen und damit beschäftigt. Und dann bin ich da mal hin und habe versucht, mich mit denen auszutauschen und habe noch ein paar andere gefunden, die auch Lust hatten auf das Thema. Und dann haben wir gesagt, wir gründen jetzt mal so eine kleine Untergruppe in der großen Kampagne, die sich mit dem Klimathema beschäftigt. Ja, und jetzt sitzen wir hier.
Ja, hi, ich bin Fürdes und zur Kampagne bin ich vor circa einem halben Jahr gestoßen. Ich bin eigentlich nur aktiv in der Taskforce Klimagerechtes Enteignen. Mit der Kampagne selber habe ich jetzt nicht so viel zu tun. Ich glaube, ich habe einmal Unterschriften mitgesammelt, aber habe aber trotzdem den Werdegang immer verfolgt, weil ich selber schreibe meine Doktorarbeit zu Organisation, Sicherung und Zugang zu bezahlbarem Wohnraum, vor allem im innerstädtischen Gebäudebestand, und kam dann mit Lisa Vollmer einmal näher ins Gespräch.
Die hatten wir auch mal in der Podcast.
Ja, genau. Und die hat mich dann so ein bisschen reingelotst in die Taskforce. Ich selber bin auch seit knapp 10 Jahren aktivistisch in der ganzen Klimabubble aktiv, aber eben auch in der Recht auf Stadtbewegung und jetzt eben seit einem halben Jahr circa in der Taskforce.
Du hast es schon gesagt, eine Taskforce klimagerecht enteignen. Was macht ihr da?
Naja, wir machen verschiedene Dinge. Gerade schreiben wir an einem Manifest zu dem Zusammenhang von Klimaschutz und der Notwendigkeit der Enteignung.
Es kann auch keine Revolution geben ohne Manifest, oder?
Man muss auf jeden Fall mal sein Selbstverständnis irgendwie niederschreiben, denke ich. Genau, um sich auch als Gruppe selber klar zu werden, wo wollen wir eigentlich hin und was wollen wir nach außen kommunizieren. Und da sitzen wir gerade dran. Wir sind eine Gruppe aus verschiedenen Personen mit verschiedenen Expertisen und bringen das gerade alles zusammen. Genau.
Schön. Und wir kommen auch nochmal zu sprechen über diese Klimataskforce und was die eigentlich macht und warum es ein Taskforce ist und solche Sachen. Aber vielleicht erstmal, also wir sind eine Initiative, die sich darauf ausgerichtet hat, zu vergesellschaften, erstmal zu enteignen und dann zu vergesellschaften. Das hat doch aber etwas mit Mieten zu tun. Warum kümmert ihr euch um den Klimaschutz? Welche Position hat das innerhalb der Kampagne?
Also unsere Position in der Kampagne ist sehr schwach. wir sind nicht so wichtig. Wir werden so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Aber ich glaube, das ist nicht gut. Und ich glaube, das sollte die Kampagne auf Dauer auch nicht so weitermachen. Wir haben als kleine Gruppe den Ansatz, dass wir wirklich ernst nehmen wollen, was die Berlinerinnen und Berliner beschlossen haben, nämlich die Vergesellschaftung. Und da reicht es aus unserer Sicht nicht einfach zu sagen, so, jetzt haben wir gewonnen und jetzt gucken wir, was der Senat macht oder nicht macht, sondern ich finde schon oder wir finden auch als Gruppe, dass wir uns ernsthaft damit beschäftigen müssen, wie sollen das eigentlich laufen? Und an welchen Zielen richtet sich so eine Anstalt öffentlichen Rechts aus, die dann auf einmal 240.000 Wohnungen verwaltet? Und ich finde, diesen Anspruch muss die Kampagne haben und sehr ernst nehmen. Das tut sie auch in vielen Bereichen. Also da werden ja auch viele Konzepte entwickelt, Papiere geschrieben. Also insofern, das tut die Kampagne schon. Und unser Ansatz ist eben, dass wir sagen, der Klimaschutz und der sofortige Weg hin zur Emissionsfreiheit ist so zentral in den nächsten 20 Jahren, dass wir den als Kampagne auch jetzt schon mitdenken müssen. Und dass es auch nichts ist, was warten kann. Und wir gucken mal, falls die Vergesellschaftung kommt, dann überlegen wir mal, wie ist es eigentlich mit dem Klima. Sondern wir müssen das jetzt sofort machen, auf dem Weg möglichst schnell in diesem katastrophalen Gebäudesektor, wo die ganze Zeit auch nichts passiert, muss man ja sagen, diesen Weg zu beschreiten, klimaneutral zu werden.
Genau, und Verwaltung von Wohnraum bedeutet ja eben auch Verwaltung von Gebäudesubstanz, bedeutet eben auch wie gehe ich mit dieser Gebäudesubstanz um, die entstanden ist und der Gebäudesektor selber als größter oder mitgrößter Klimasünder, wie betreibe ich den? Beziehungsweise wie schaffe ich es, dass der dahin kommt, dass er das dem Klima nicht mehr schadet, beziehungsweise sogar klimaneutral, beziehungsweise sogar klimafördernd agiert? Genau.
Jetzt würde mich interessieren, also ich habe mal was über den Klimaschutz und Klimaziele gelesen und ich glaube aus ein Tweet von uns, unsere Kampagne hat mal getweetet, dass die CO2-Emissionen aus Bau und Nutzung von Gebäuden sind für etwa 30% der Emissionen in Deutschland verantwortlich. Das ist schon eine ganze Menge. Mich würde schon interessieren, wenn ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, wow, das ist schon echt viel. 30% von alle Emissionen.
Ein Drittel
tatsächlich. Und mich würde mal interessieren, wie kommen diese Zahlen eigentlich zusammen? Wo kommt die her?
Es gibt auch höhere Zahlen, die besagen, dass der Gebäudesektor für circa 40% aller Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Und die Nutzung davon, die macht den größten Teil aus, also die Nutzung vom Gebäude selber, vom Fertigen, das sind circa 3/4, aber eben auch die Erstellung des Gebäudes selber ist für Treibhausgasemissionen verantwortlich, also die Materialien, die ich aufbringen muss, die Fertigstellung, die Firmen, die da am Werk sind, genau, also das im Gesamten macht diese große Anzahl aus.
Und wenn du sagst Nutzung, woran muss ich dann denken? Was bedeutet das, Nutzung?
Na, ich heiz meine Wohnung und die geheizte Luft, die sollte am besten so, jetzt einfach gesagt, so lang wie möglich in der Wohnung drin bleiben. Aber wenn meine gesamte Gebäudesubstanz das nicht hergibt, dass ich eben diese Energie erhalten kann, dann muss ich immer mehr heizen. Jetzt so eine ganz einfache Milchmädchenrechnung.
Und natürlich die Frage auch, womit wird geheizt, ne? Wie wird geheizt?
Genau. Welche Energien bringe ich überhaupt auf? Und aber zu dieser Treibhausgasemission, die dann im fertigen Gebäude ist, ne? Also Wohnen bedeutet ja auch Neubauen. Kommt halt auch noch hinzu, dass der Bausektor für 50% aller geförderten Rohstoffe verantwortlich ist. Und allein in Deutschland, das macht ungefähr 321 Millionen Tonnen pro Jahr aus. Und das gebaute Gebäude, das wird dann auch irgendwann, weil ich es doch nicht mehr sanieren will und es dann einfacher ist, einfach neu zu bauen, wird dann natürlich auch abgebrochen. Und Gebäudeabbrüche in Deutschland sind für mehr als 200 Millionen Tonnen Abfall pro Jahr verantwortlich. Also nur um so ein paar Zahlen zu nennen. Deshalb ist es auch eben so wichtig, beim Neubauen die ganze Lebensdauer zu bedenken, was bisher de facto in dem Maße, wie es nötig wäre, nicht passiert ist. Und jetzt haben wir eben auch diesen veralteten Gebäudebestand. Wir müssen jetzt einfach damit umgehen lernen.
Und ich würde sogar sagen, vielleicht wenn man sich noch mal ein bisschen auf die Kampagne selbst fokussiert, dann ist es ja der Bestand, der enteignet und dann vergesellschaftet werden soll, ziemlich schlechter eigentlich jetzt, was gerade den Sanierungszustand angeht. Also ich glaube, wir als Kampagne haben da auch eine ganz schöne Hypothek, ja, wenn wir die Gebäude tatsächlich vergesellschaften und dann selber verwalten, dann haben wir auch einen ziemlich schlechten Bestand, was jetzt den ökologischen Zustand angeht, also spezifisch nochmal.
Lass uns kurz über die Gebäude selbst reden, weil der hast du auch schon angesprochen. An der einen Seite braucht man Energie und stoßt man Emissionen aus, wenn man ein Gebäude baut. An der anderen Seite, wenn ein Gebäude dann gebaut worden ist, dann verbraucht es Energie. Und viele Häuser sind schon für eine lange Zeit her gebaut. Sogar in diesem Haus zum Beispiel Ende des 19. Jahrhunderts. Die Gebäude, die müssen dann dafür sorgen, dass die Heizung, das was geheizt ist, muss drin bleiben. Da muss man sanieren oder sowas. Jetzt höre ich die ganze Zeit, es wird überall saniert. Und das ist genau ein Problem, dass überall saniert wird, weil das treibt die Mieten hoch. Und da müssen wir sorgen, dass das nicht mehr passiert. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Was hat das mit das Sanieren auf sich, das so problematisch ist?
Also ich glaube, dass das Hauptproblem ist folgendes. Die Modernisierungsumlage, wie sie lange ausgestaltet war vom Gesetzgeber, hat dazu geführt, dass private, profitorientierte Vermieterinnen und Vermieter lange so eine luxuriöse Modernisierung von Wohnungen als Hebel genommen haben, um einfach wahnsinnig viel mehr Miete zu kriegen.
Was bedeutet das?
Sie haben Sanierung und Modernisierung von Wohnungen betrieben, die teilweise überhaupt gar keinen Sinn gemacht haben, weil sie einfach, wenn sie das gemacht haben, jedes Jahr 11% dieser Kosten umlegen durften auf die Miete. Damit hat eine wahnsinnige Verdrängung stattgefunden, gerade aus den Innenstadtbezirken, gerade aus den Arbeiterbezirken sind viele Leute deswegen verdrängt worden und deswegen gibt es auch diese Skepsis und Wut der Mieterinnen und Mieter zu Recht, dass sie sagen, Achtung, Modernisierung heißt, wir werden aus unseren Wohnungen rausgeschmissen. So, das ist das eine und das ist das Interesse natürlich der privaten Vermieterin zu sagen, wir wollen einfach möglichst viel Profit machen und wir haben diese Modernisierungsumlage als Instrument erkannt, das zu tun, die Miete bis ins Endlose steigern zu können. Auf der anderen Seite ist es aber so, also die Modernisierungsumlage hat sich jetzt verändert, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass nicht mehr genug saniert wird. Also eigentlich müsste viel mehr, viel schneller passieren, passiert aber überhaupt nicht. Und ich glaube, wir müssen einfach gucken, dass wir als Kampagne diesen Konflikt, den es damals gab, aus dieser Profitorientiertheit der privaten Vermieterinnen und Investoren heraus, dass wir den auflösen. Wir müssen sanieren, und zwar ganz dringend und ganz schnell. Und gleichzeitig darf aber niemand dafür die Wohnung verlieren oder mehr Miete bezahlen müssen. Und ich glaube, das können wir auch schaffen, wenn wir sagen, wir legen nur das auf die Miete um, was andererseits an Heizkosten eingespart wird. Das heißt, niemand zahlt mehr Miete, aber trotzdem passiert endlich mal was, dass wir nicht die ganze Energie, die wir mühsam durch diese Heizung produzieren, einfach wieder zum Fenster rausschicken in Gebäuden wie diesem hier aus dem 19. Jahrhundert.
Ich will das eigentlich jetzt sofort eigentlich auf der Kampagne zurückbringen, weil wir sagen, na, wenn wir vergesellschaftet wird, dann wird das sofort alles besser. Warum? Warum soll das überhaupt so sein? Warum sollen die Sanierungsvorlage zum Beispiel besser ausgedacht werden, wenn wir das machen oder der AÖR das macht, als das zum Beispiel Deutsche Wohnen oder Vonovia, die Wohnungen verwaltet?
Wie Lukas ja auch gerade so ein bisschen beschrieben hat, es gibt gerade für die großen Konzerne oder private VermieterInnen, die eben nicht, ja, nennen wir es so, gemeinwohlorientiert wirtschaften, für die gibt es einfach keine Anreize, das zu machen. Ja, also eben außer, dass sie das, was sie modernisiert haben, auf die MieterInnen umlegen können und eben bis ins Unendliche. Also selbst wenn mit der Miete das Geld für die Modernisierung schon drin ist, darüber hinaus bleibt ja die Miete erhöht. Das heißt, es macht keinen Sinn. Genau, und sobald eben der Wohnungsbestand in die Hand der Allgemeinheit beziehungsweise enteignet wurde, beziehungsweise also in die Hand der Allgemeinheit übergeht, dann wird ja zum Wohle des Klimas und damit zum Wohle der Allgemeinheit agiert. Ne?
Die Mieterinnen und Mieter haben ja kein Problem damit, dass ihre Wohnungen gedämmt werden, sondern sie können halt einfach sich nicht höhere Mieten leisten. Das ist einfach ein faktisches soziales Problem und das wird sich auch nicht ändern. Das geht uns jetzt schon so, uns allen sind die Mieten irgendwie wirklich bis zum Hals und sie sind zu hoch und sie können nicht weiter steigen. Aber natürlich ist es doch so, wenn ich weiß, wenn meine Wand ordentlich gedämmt wird und wenn mein Fenster ausgetauscht wird und ich dafür jeden Monat 50 Euro weniger Heizkosten ausgebe, dann kann ich die doch dafür mehr an Kaltmiete bezahlen. Da habe ich doch gar kein Problem mit. Ich glaube, dass wir als AÖR, als gemeinwohlorientierte Verwaltung, Hausverwaltung, die Möglichkeit haben, auch da zu gucken, wo macht denn Sanierung eigentlich Sinn? Wo ist es effektiv? Wo ist es effizient? Welche Gebäude haben den schlechtesten Zustand? Während Deutsche Wohnen, Vonovia und Co. doch nur darauf achten, wo kann ich den meisten Profit rausschlagen? Wo kann ich die Miete am meisten erhöhen? Wo ist das Potenzial für meine Rendite am höchsten? Und gucken wir doch danach, wo können wir mit am wenigsten Ausgaben am meisten einsparen, so schnell wie möglich. Wo können wir auch Förderungen in Anspruch nehmen, die es jetzt schon gibt? Also das Absurde ist ja, es gibt wahnsinnig große Fördertöpfe für energetische Sanierung, die werden aber nicht abgerufen, weil es für die privaten Vermieterinnen oft besser ist, auf die Miete umzulegen, weil sie dann dauerhaft profitieren, als die Förderung in Anspruch zu nehmen, die es nur einmal gibt. Auch da würden wir sagen, so machen wir es nicht. Nach der Vergesellschaftung nehmen wir natürlich die Förderung in Anspruch und wirken auch darauf hin, dass es entsprechende Förderung gibt, weil wir haben keine Zeit. Wir müssen die Gebäude jetzt sofort sanieren. Wir müssen ganz schnell klimaneutral werden.
Wir haben gerade darüber geredet, was Schaumschutz zum Beispiel bringt, wenn man das auf die Wände macht, dann bleibt die Heizung drin. Gibt es noch andere Sachen, die wir unbedingt machen müssen mit Wohnungen?
Also da gibt es zig Möglichkeiten. Ich kann einmal meine Gebäude besser dämmen. Ich kann aber auch gleichzeitig darauf achten, dass die Luftzirkulation trotzdem noch natürlich geschieht. Ich kann gucken, dass auch meine Fenster dichter sind. Und auch da gucken, dass ich mein Fenster ganz normal öffnen und wieder schließen kann, dass mir auch nichts wegschimmelt. Ich kann auch gucken, welche Energien ich einsetze, ne, zum Heizen oder eben zur Warmwasseraufbereitung. Die könnte regenerativ geschehen. Das heißt, ich bin auch von lauter fossilen Energien etc. unabhängig dann. Und dann machen mir auch aktuelle Energiekrisen nichts aus. Dann bin ich einfach unabhängig und genau.
Also die ganzen Sachen, die man jetzt schon machen könnte, die werden ja den Mieterinnen und Mietern jetzt gerade verboten, eigentlich von den privaten Vermieterinnen wie Vonovia. Man könnte jetzt schon großflächig Solar anbringen, auf den Dächern, an den Balkonen und so weiter. Dürfen wir nicht, passiert deswegen auch nicht. Man kann auch über Windkraft nachdenken. Ja, also überhaupt die ganze Energiegewinnung, es gibt ja auch so ein Potenzial unserer Häuser, was wir nutzen können, was aber gar nicht genutzt wird. Und auch in die Richtung würden wir ja ganz stark gehen wollen nach der Vergesellschaftung, dass wir sagen, also wir wollen auch die Energiegewinnung umstellen. Und klar, ich meine, in der allgemeinen Debatte ist ja jetzt schon die Umstellung der Heizung. Also wir müssen weg von den Gasheizungen hin zu Wärmepumpen. Das wird sowieso passieren. Ja, und da müssen wir uns natürlich auch als AÖR gut aufstellen, dass wir da einen Ansatz haben, wie wir das hinkriegen, ohne dass die Mieten steigen.
Wir haben jetzt über den heutigen oder den bestehenden Baubestand geredet. Jetzt hört man ständig, Berlin wächst, es muss neue Wohnungen dabei gebaut werden. Manche Gebäude sind nicht mehr zu retten. Wir müssen dafür sorgen, dass in irgendwelche Form der Tempelhofer Feld muss randbebaut werden. Wie stehen wir da? Ist das gut? Kann das? Sollte das passieren?
Du zielst aufs neue Bauen ab, oder? Nein, also im besten Fall bauen wir gar nicht mehr neu. Das, wie eingehend gesagt, es ist nicht nur der veraltete Gebäudebestand, der dem Klima schadet, sondern eben vor allem auch vorangegangenes Neubauen. Und wir haben auch in der Vergangenheit gesehen, Bauen, Bauen, Bauen hat nicht dazu geführt, dass die Mieten gesunken sind. Im Gegenteil. Also ich kann ja als Investorin mit meinem Neubau machen, was ich will. Ich kann mit den Mieten machen, was ich will. Und ich kann die nach oben schellen lassen, wie ich will. Und diese hohen Mieten, die treiben natürlich auch meinen Mietenspiegel nach oben, ne? Und das bedeutet dann gleichzeitig auch, das wird dann wieder umgelegt auf die allgemeinen Mieten. Das heißt, Neubauen hilft uns nicht und schadet zusätzlich auch dem Klima. Also wir können das Thema direkt skippen und auch zurück zum Gebäudebestand, weil wir sollten eigentlich nur über den reden.
Aber was wir vielleicht dazu sagen können, ist, was wir ja vorschlagen als Klimataskforce und auch als Kampagne insgesamt, ist, dass wir es so machen, wie es die landeseigenen Wohnungsunternehmen jetzt machen, dass wir Wohnungstausch anbieten. Und ich glaube, das Problem ist ja nicht so, dass die Leute alle zu wenig Wohnung haben, zu kleine Wohnung haben, das gibt's schon auch, aber das Problem ist vielschichtiger. Das Problem ist auch, dass es viele Leute gibt, die haben viel zu große Wohnungen. Die brauchen sie überhaupt nicht. Das war lange nicht so ein zentrales Problem, aber das wird jetzt sogar für die Leute zum Problem, weil sie die heizen müssen. Das sind Leute, deren Kinder sind ausgezogen zum Beispiel. Das betrifft wahnsinnig viele Berlinerinnen und Berliner. Die brauchen eigentlich gar nicht so viel Platz, wie sie haben. Die würden ganz gerne umziehen. Aber wenn sie jetzt eine neue Wohnung suchen, dann zahlen sie für diese neue Wohnung, die nur halb so groß ist, trotzdem die gleiche Miete. Ja, das heißt, sie ziehen nicht um. Wir wollen anbieten dann, dass man sagt, also solche Leute können doch mit anderen, die vielleicht gerade Kinder kriegen oder die sich als Wohngemeinschaft vergrößern wollen oder so, ihre Wohnung tauschen, ohne dass sie mehr Miete zahlen können. Also das heißt, dass man den Bedarf einfach ein bisschen besser steuern kann. Und auch dafür ist es natürlich gut, eine AÖR zu haben, die von Mitbestimmung geprägt ist, die von Demokratie geprägt ist und die von Solidarität geprägt ist. Ja, also wo man sich einfach überlegt, was ist denn jetzt sinnvoll? Wer ist in welcher Wohnung? Und ich glaube, da kann man auch einfach wahnsinnig viel nochmal einsparen und einfach anders verteilen, den Wohnraum, den es schon gibt.
Ich wollte auch nochmal fragen, diese Verbindung zwischen Klimaschutz und auch sozial gerecht vergesellschaften und eignen, ist nicht so selbstverständlich. Also wir haben das auch gemerkt innerhalb unserer eigenen Kampagne. Also wir haben viele Diskussionen darum und die zwei Sachen, an der einen Seite eine soziale Stadt, wo die Mieten senken, und an der anderen Seite eine ökologisch gerechte Stadt, wo das Klima geschützt wird, die gehen nicht zusammen. Oder in viele Diskussionen scheint das so zu sein. Wie kommt das, dass diese Diskussion so heftig geführt wird, auch in unserer eigenen Reihe?
Ja, ich glaube, also tatsächlich ist es wieder so, dass dieses Ausnutzen der Modernisierungsumlage durch die privaten Vermieterin sehr viel gemacht hat mit der Bewegung der Mieterinnen und Mieter und auch mit der Einstellung der Menschen zur Sanierung. Ich glaube, das hat sehr viel kaputt gemacht und das war wirklich fatal, dass der Gesetzgeber das so ausgestaltet hat, wie er es ausgestaltet hat, dass die Vermieter einfach aus Profitinteressen schwachsinnige Sanierung gemacht haben und diese Kosten dann auf Mieterinnen umgelegt haben, um sie zu verdrängen. Das ist, glaube ich, ein großes Problem. Immer noch im Gedächtnis der Mieterinnen und Mieter. Und das merken wir auch in unseren Diskussionen in der Kampagne. Also wir stoßen schon auf viel Widerstand. Wir haben auch eine starke Skepsis gemerkt, sogar innerhalb unserer Kampagne gegen den Volksentscheid Berlin klimaneutral 2030. Also da gibt es einfach diese alte Skepsis, die aus diesem Gedächtnis gespeist ist. Und ich glaube, was dabei so häufig so übersehen wird, ist, dass der Klimawandel kommt und zwar richtig doll kommt. Der ist jetzt schon da, jetzt trocknen die Sachen aus und unsere Stadt wird ja auch immer weniger bewohnbar, wenn sie wahnsinnig heiß wird. Wir merken das schon jetzt. In den Sommermonaten ist es einfach brutal, hier zu wohnen. Es wird so heiß, man kann hier gar nicht mehr arbeiten, man kann sich hier gar nicht aufhalten. Ja, also diese ganze Debatte, die haben wir noch gar nicht so richtig geführt, aber die steht jetzt an. Und was auch klar ist, ist, dass diejenigen, die am härtesten auch von dem Klimawandel betroffen sind, in Berlin, aber vor allen Dingen auch weltweit, sind erneut die Ärmsten. Ja, und ich glaube, wir müssen, glaube ich, als Kampagne auch noch ein bisschen mehr verstehen, dass Klimaschutz, radikaler, schneller Klimaschutz, auch was Soziales ist, weil die ärmsten Menschen, insbesondere weltweit, aber auch in dieser Stadt, davon am meisten betroffen sein werden, wenn sich das Klima radikal verändert.
Ich glaube, wir müssen aufhören, argumentativ das Gegeneinander auszuspielen. Also einmal diese sozialgesellschaftlichen Fragen, ne, Bezahlbarkeit und Zugänge und Platz und Wohlfühlen zu Ressourcen, Energie und Gebäude und Klima. Das lässt sich doch gar nicht mehr voneinander trennen. Wie eingehend gesagt, ich als Person, als Individuum, was in einer Stadt lebt, hat das Grundbedürfnis zu wohnen. Das mache ich in einem Gebäude. Also es lässt sich doch gar nicht mehr voneinander trennen. Auch wir in den Initiativen, sei es jetzt Deutsche Wohnen Co. enteignen oder eben auch Architects for Future oder sonst irgendwas. Wir müssen aufhören, so Sachen zu machen wie die Enteignungskonferenz aufs selbe Wochenende zu legen wie das Bauwende-Festival. Das kann einfach nicht sein, vor allem nicht in einer Stadt wie Berlin. So. Und wir müssen auch aufhören, als Klimaschutzbeirat den Mietendeckel versuchen auszuhebeln mit Argumenten, weil doch VermieterInnen durch den Mietendeckel nicht mehr modernisieren würden, weil sie die Mieten nicht mehr erhöhen dürfen. So, das reicht jetzt einfach.
In September 21 haben wir mit fast 60% unser Volksentscheid gewonnen. Letzten März ist Klima 2030, dem Volksentscheid hier in Berlin, gescheitert. Zeigt das, dass die BerlinerInnen selbst noch nicht bereit sind, irgendwie diesen Klimaschutz oder diesen Schritt zu machen? Was bedeutet das für euch?
Ja, also der, dass wir gewonnen haben, ist, glaube ich, einerseits natürlich unserer Kampagne geschuldet, weil wir wirklich sehr, sehr viel Arbeit gemacht haben, weil es natürlich auch für uns so ist, dass ich und auch viele andere Leute, die ich kenne, die gesammelt haben, das sind unsere eigenen Wohnungen, um die es geht. Und das sind unsere eigenen furchtbaren Vermieterinnen und Vermieter, die wir loswerden wollen. Ja, also das ist sozusagen was uns unmittelbar selbst betrifft. Und das ist natürlich leichter gewesen, dafür zu mobilisieren, als für das Thema der Klimaneutralität, was die ganze Welt betrifft, aber immer noch ein bisschen abstrakt ist. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass der Senat sehr taktisch umgegangen ist mit dem Klimavolksentscheid. Der Klimavolksentscheid hat ja auch eine Mehrheit bekommen, so wie wir auch. Also eine Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner hat dem Klimavolksentscheid ja zugestimmt, aber das Quorum wurde nicht erreicht. Das Quorum wurde deswegen nicht erreicht, weil der Senat absichtlich keine Wahlzettel bestellt hat und dann gesagt hat, jetzt ist es leider zu spät, wir schaffen die Wahlzettel nicht mehr zu bestellen, deswegen kann es nicht zusammen mit der Neuwahl abgestimmt werden. Leider braucht ihr einen neuen Termin. Das hat dann dazu geführt, dass das Quorum nicht erreicht wurde und deswegen ist der Klimavolksentscheid abgelehnt worden, nicht weil er keine Mehrheit bekommen hat, sondern weil der Senat, die SPD sehr taktisch mit ihm umgegangen ist. Wir haben als Kampagne DWE ja auch unsere eigenen Erfahrungen mit dem Senat gemacht, mit der SPD gemacht, die uns alle Steine in den Weg legt, die sie finden, die diese Kommission eingesetzt hat, mit dem Ziel, die Umsetzung des Volksentscheides nach hinten zu verzögern und so weiter. Das kennen wir einfach sehr gut. Also da sollten wir uns nicht gegeneinander ausspielen lassen, sondern einfach erkennen, dass die SPD damit sehr taktisch umgeht und versucht, Volksentscheide zu verhindern, weil sie einfach ihre eigenen Interessen verfolgt. Und wir haben, ich finde, was man aber ehrlicherweise auch sagen muss, ist, es gibt in dieser Stadt schon auch eine Polarisierung zwischen den Innenstadtbezirken und den Außenbezirken. Das ist einfach so. Das haben wir jetzt gesehen bei den Ergebnissen des Klimavolksentscheids. Das haben wir aber auch bei der Neuwahl gesehen. Die Wahlergebnisse sehen ja aus wie ein Donut eigentlich, ne? Und das ist, finde ich, auch was wir als linke, progressive Bewegung mitnehmen müssen, wo wir versuchen müssten, auch mal aus Kreuzberg rauszukommen, sage ich jetzt mal vereinfacht. Also in Köpenick und in Marzahn und in Reinickendorf und in Spandau, da sind wir nicht präsent. Da ist die Klimabewegung nicht präsent, aber auch die Mieterinnenbewegung auch nicht. Da wurde DWE zum Teil auch abgelehnt in den Außenbezirken. Ja, also ich meine, das Problem ist insgesamt so, dass wir da nicht gut mobilisieren und nicht gut organisiert sind in den Außenbezirken. Ja.
Wie kriegen wir das hin?
Arbeit, Arbeit, Arbeit. Mit den Leuten ins Gespräch kommen, in diese Bezirke fahren. Es ist mühsame Arbeit, aber ich glaube, das macht sonst keinen Sinn. Also wir können natürlich sagen, wir feiern hier unsere Bubble innerhalb des S-Bahn-Rings, aber Berlin ist größer.
Da fällt mir auch gerade ein, gerade in den Bezirken haben wir auch diese großen Gebäudekomplexe, die auf engstem Raum ganz viele Menschen beherbergen. Und wenn wir alleine diese Gebäudekomplexe mal anfangen würden zu sanieren, dann würden wir auf kleinster Fläche gleich viel mehr einsparen, als wir das hier in diesen Bezirken, in den benannten Kreuzberg, Neukölln, was weiß ich was, machen würden. Genau. Und wenn wir da ein Bewusstsein schaffen für, wenn wir da mal ansetzen würden auf kleinerem Raum und einen viel größeren Impact dadurch bekommen könnten, vielleicht könnten wir dann dadurch ein paar mehr Leute mitnehmen und mehr Akzeptanz für genau die Thematik bekommen. Und ja, wer weiß, vielleicht würden die dann beim nächsten Volksentscheid für Ja stimmen beziehungsweise überhaupt wählen gehen.
Wie arbeitet ihr konkret daran in der Taskforce? Was macht ihr da so?
Also wir sind einfach wahnsinnig wenige. Und wir versuchen das machen, was wir können. Ne? Aber wir haben jetzt zum Beispiel bei dem Recht auf Stadtforum, das hatte ja für das angesprochen, haben wir jetzt einen Workshop geplant, der sich halt explizit nochmal mit Organizing auseinandersetzt, wo auch Leute aus der Gropiusstadt mitmachen und wo wir versuchen, irgendwie auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, die gerade dieses Organizing in diesen großen Siedlungen auch schon lange betreiben, aber ich will uns jetzt nicht irgendwie so überschätzen. Wir sind wirklich eine kleine Gruppe und wir versuchen das zu machen, was wir können. Also,
und was ist ja nicht auch so viel. Jetzt die letzte Zeit versucht wurde oder eben auch über Workshops ist, in der eigenen Kampagne ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Das ist ja auch noch nicht zu 100% da. Und
das haben wir aber jetzt mit dem Podcast geschafft.
Das versuchen
jetzt
wir
ist jetzt fertig, mit dem Podcast, dann.
Genau. Deswegen sind wir hier, Walter.
Ja. Können Leute demnächst noch irgendwo mitmachen oder können sie sich irgendwo melden oder steht noch was an, wo Leute sagen, das ist genau mein Ding.
Ihr könnt uns schreiben und gerne mal zum Treffen kommen. Wir freuen uns über neue Leute, interessierte Leute.
Wie oft trefft ihr euch?
Einmal die Woche tatsächlich.
Oh, ist schon viel.
Nee, alle zwei Wochen.
Alle zwei Wochen. Alle zwei Wochen, donnerstags abends. E-Mail-Adresse klimagerecht@dwenteignen.de. Schreibt uns gerne. Wir freuen uns total über Leute, die Lust haben, bei uns mitzumachen. Wir sind nett. Und wir treffen uns alle zwei Wochen, donnerstags abends. Also falls das in euren Terminplan passt, kommt gerne vorbei, schreibt uns an und ja, macht mit.
Und ihr könnt euch auch natürlich zum Recht auf Stadtforum anmelden und neben unserem Workshop noch ganz viele andere Workshops und Vorträge besuchen.
Das ist am 1. Juni-Wochenende in Oberhausen.
Genau.
Ich werde das alles verlinken in der Shownotes. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Walter, vielen Dank für die Einladung. Danke dir für deine Arbeit. Mach weiter so. Cooles Studio.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank an Firdas und Lukas für dieses nette Gespräch. Wenn ihr jetzt mitmachen wollt und unsere Stadt auch retten wollt, dann schaut euch die Shownotes an. Dort habe ich noch einmal alle Links zu den Veranstaltungen und Kontaktdaten gepostet. Ich verabschiede mich mit einem herzlichen Dankeschön fürs Zuhören und wünsche euch einen super fetten, schönen Start in den Frühling. Tschüss!